Rathen hatte wieder alles unter Kontrolle. Wie ein Held aus den alten swardischen Epen war er in die Unterwelt hinabgestiegen, körperlich, geistig und spirituell, und war als stärkerer Mann zurückgekehrt. Dilavs Bann war gebrochen. Erst jetzt erkannte Rathen, dass die Ketten, mit denen Dilav ihn gefesselt hatte, aus seinem eigenen Neid und seiner Unsicherheit geschmiedet gewesen waren. Er hatte sich von Dilavs Leidenschaft bedroht gefühlt, denn er hatte befürchtet, sein eigener Glaube sei dem nicht ebenbürtig. Doch nun war seine Entschlossenheit unangreifbar, ganz so wie bei seiner Ankunft in Arelon. Er würde der Retter dieser Nation sein. Dilav gab unzufrieden nach. Der Athet versprach verdrossen, keine Andachten oder Predigten mehr ohne Herathens ausdrückliche Genehmigung zu veranstalten. Und im Gegenzug dafür, dass Dilav offiziell zum Oberatheten der Kapelle ernannt wurde, erklärte er sich auch bereit, zahlreiche Odive von ihrem Eid zu entbinden und stattdessen auf die weniger verbindliche Stellung des Krondets einzuschwören. Die größte Veränderung war allerdings nicht im Handeln des Atheten zu beobachten, sondern in Herathens eigenem Selbstbewusstsein. Solange Herathen wusste, dass sein Glaube genauso stark wie Dilavs war, würde der Athet nicht in der Lage sein, ihn zu manipulieren. Dilav ließ jedoch nicht in seinem Eifer nach, Elantris zerstören zu wollen. »Sie sind ruchlos«, meinte der Athet beharrlich, während sie auf die Kapelle zugingen. Die Predigt an diesem Abend war äußerst erfolgreich gewesen. Rathen konnte mittlerweile 3/4 des ansässigen arelischen Adels zu den Anhängern oder Sympathisanten des deretischen Glaubens zählen. Der Ri würde sich im Laufe der Woche krönen lassen, und sobald seine Herrschaft ein wenig gefestigt war, würde er seinen Übertritt zum Schuh deret verkünden. Arelon gehörte Rathen, und von der Frist des Wirns war noch ein ganzer Monat übrig. »Die Elantreer haben ihren Zweck erfüllt, Athet«, erläuterte Herathen Dilav im Gehen. Die Nacht war kalt, wenn auch nicht so kalt, dass einem der Atem gefror.
»Warum gestattet ihr mir nicht, gegen sie zu predigen, Milord?«
Dilavs Stimme klang verbittert. Jetzt, da Herathen ihm verboten hatte, über Elantris zu sprechen, wirkten die Predigten des Atheten beinahe kraftlos. »Es hat keinen Sinn mehr, gegen Elantris zu predigen«, sagte Herathen. Er versuchte, Dilavs Zorn seine Logik entgegenzusetzen. »Vergiss nicht, dass unser Hass einen Zweck hatte. Nun, da ich Jadets allerhöchste Macht über Elantris bewiesen habe, haben wir eindrucksvoll gezeigt, dass unser Gott, der einzig wahre, Domi, hingegen falsch ist. Unterbewusst begreifen die Leute das.«
»Aber die Elantreer sind trotzdem ruchlos.«
»Sie sind widerwärtig, sie sind gotteslästerlich und sie sind ganz bestimmt ruchlos, aber im Moment sind sie zudem unwichtig. Wir müssen uns auf den deretischen Glauben selbst konzentrieren und den Menschen zeigen, wie sie die Verbindung mit Jadet eingehen können, indem sie dir oder einem der anderen Atheten die Treue schwören. Sie spüren unsere Macht und es ist unsere Pflicht, ihnen zu zeigen, wie sie daran teilhaben können.«
»Und Elantris kommt davon?«
wollte Dilav wissen. »Nein, ganz gewiss nicht«, sagte Rathen. »Uns bleibt Zeit genug, uns darum zu kümmern, sobald dieses Land und sein Monarch fest in Jadets Griff sind.« Rathen wandte sich lächelnd von dem finster dreinblickenden Dilav ab. »Es ist vorbei«, kam es ihm in den Sinn. »Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe das Volk ohne blutige Revolution bekehrt.« Sein Werk war jedoch noch nicht vollendet. Arelon gehörte ihm, aber es blieb immer noch ein Land übrig. Rathen hatte Pläne für Theod. Die Tür war von innen verriegelt gewesen, aber das Holz war Teil des ursprünglichen Elantris und damit der gleichen Fäulnis ausgesetzt gewesen, die auch die restliche Stadt befallen hatte. Galadon sagte, die morsche Tür sei praktisch bei der geringsten Berührung aus den Angeln gefallen. Im Innern lag ein dunkles Treppenhaus verborgen, dessen Stufen von 10 Jahren Staub bedeckt waren. Nur die Fußspuren eines einzigen Menschen hatten sich in dem Staub abgezeichnet, und es war klar, dass nur die Füße des hünenhaften Galadon sie hinterlassen haben konnten.
»Und die Treppen führen bis ganz nach oben?«
fragte Raoden, als er über die feuchten Überreste der Tür stieg. »Kolo«, sagte Galadon, »und sie sind bis oben von Mauerwerk umgeben. Nur ab und an gibt es Fensterschlitze, durch die Licht dringt. Ein Fehltritt, und du stürzt eine Treppe hinab, die so lang und schmerzvoll ist wie eine der Geschichten meiner Hama.« Raoden nickte und fing an, die Stufen emporzusteigen. Der Dula folgte ihm. Vor der Reot musste der Treppenaufgang durch elantrischen Zauber erhellt worden sein, aber jetzt wurde die Dunkelheit nur von den gelegentlichen dünnen Lichtstrahlen aus den vereinzelten Fensterschlitzen durchbrochen. Die Stufen verliefen spiralförmig an der Außenwand des Bauwerks nach oben, und die unteren Stufen der gewundenen Treppe waren im Dämmerlicht zu sehen, wenn man in der Mitte nach unten blickte. Einst hatte es ein Geländer gegeben, das aber schon vor langer Zeit vermodert sein musste. Sie mussten etliche Pausen einlegen, weil ihre elantrischen Körper einer derartigen Anstrengung nicht gewachsen waren. Nach einiger Zeit erreichten sie jedoch das Ende der Treppe. Die Holztür hier oben war neuer. Die Stadtwache hatte vermutlich die ursprüngliche Tür ersetzt, nachdem sie vermodert war. Es gab keinen Griff, im Grunde war es gar keine richtige Tür. »Weiter bin ich nicht gekommen, Sule«, sagte Galadon. »Bin die Stufen bis ganz nach oben gestiegen, bloß um dann herauszufinden, dass ich eine Axt brauche, um weiterzukommen. Deshalb haben wir ja auch das hier mitgebracht.« Raoden zog die Axt hervor, mit der Tahan einst beinahe ein Haus über ihm zum Einsturz gebracht hätte. Die beiden machten sich an die Arbeit und hackten abwechselnd auf das Holz ein. Selbst mit dem Werkzeug war es schwierig, durch die Tür zu kommen. Raoden war schon nach wenigen Axtschlägen erschöpft, und jeder einzelne Hieb schien kaum eine Kerbe in dem Holz zu hinterlassen. Endlich gelang es ihnen, eine Planke zu lockern, und angespornt von diesem Erfolg schafften sie es schließlich, ein Loch in das Holz zu schlagen, das so groß war, dass sie sich hindurchquetschen konnten. Der Ausblick war die Anstrengungen wert. Raoden war schon dutzende Male auf der Mauer von Elantris gewesen, aber Ka'e zu sehen, war noch nie so wundervoll gewesen. Die Stadt lag ruhig da, allem Anschein nach waren seine Befürchtungen, es könnte eine Invasion gegeben haben, voreilig gewesen. Lächelnd genoss Raoden das Gefühl, etwas vollbracht zu haben. Es kam ihm vor, als habe er einen Berg bestiegen, anstatt eine einfache Treppe erklommen zu haben. Die Mauern von Elantris befanden sich endlich wieder in den Händen derer, die sie erschaffen hatten. »Wir sind am Ziel«, sagte Raoden und lehnte sich gegen die Brüstung. »Hat lange genug gedauert«, stellte Galadon fest und trat neben ihn. »Bloß ein paar Stündchen«, meinte Raoden leichthin. Im Glücksgefühl des Erfolges waren die Qualen der Arbeit völlig vergessen. »Ich habe nicht die Tür gemeint. Ich versuche nun schon seit 3 Tagen, dich hier heraufzubringen.«
»Ich war beschäftigt«,
Galadon schnaubte und murmelte etwas in sich hinein.
»Was war das?«
»Ich habe gesagt, ein zweiköpfiger Ferrin verlässt sein Nest nicht.« Raoden lächelte, denn er kannte das jindoesische Sprichwort. Ferrine waren gesprächige Vögel, deren Schreie oft über dem jindoesischen Sumpfland erschallten. Das Sprichwort fand immer dann Anwendung, wenn jemand einen neuen Zeitvertreib gefunden hatte oder eine neue Liebe.
»Ach, komm schon«, sagte Raoden mit einem Blick auf Galadon. »So schlimm bin ich auch wieder nicht.«
»Sule, im Laufe der letzten 3 Tage seid ihr nur dann voneinander getrennt gewesen, wenn einer von euch aufs Klo musste. Sie wäre jetzt hier, wenn ich dich nicht, als gerade niemand guckte, geschnappt hätte.« »Nun«, verteidigte Raoden sich, »sie ist nun einmal meine Frau. Und hast du vor, sie jemals über diesen Umstand aufzuklären?«
»Vielleicht«, erwiderte Raoden unbestimmt. »Ich möchte nicht, dass sie sich mir verpflichtet fühlt.«
»Nein, natürlich nicht.
Galadon, mein Freund«, sagte Raoden, den die Bemerkungen des Dulas nicht im geringsten aus der Fassung brachten, »dein Volk wäre entsetzt, wenn es vernähme, wie unromantisch du bist.«
Duladel war berüchtigt für melodramatische Romanzen und Geschichten verbotener Liebe. Anstatt einer Antwort erntete Raoden ein verächtliches Schnaufen, mit dem Galadon ihm zu verstehen gab, was er von den romantischen Neigungen des durchschnittlichen Dulas hielt. Dann wandte Galadon sich ab und ließ den Blick über Ka'e schweifen.